NDR Info. Echo des Tages.
Er ist gelandet. Alexander Gerst kehrt aus dem All zurück. Kein Datenverkehr, Mobilfunkanbieter muss Informationen nicht an Behörden weitergeben und EU-Landwirtschaftsminister beschließen Hilfen für Bauern nach dem Russland-Embargo. Dies und mehr sind die Themen im Echo des Tages. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich bin Imke Markgraf. Nach etwas mehr als 5 Monaten im All ist heute der deutsche Astronaut Alexander Gerst von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Vor wenigen Minuten landete er in Köln. Dort warteten Ärzte auf ihn und seine Freundin. Reporter aber sind nicht zugelassen. Während seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation experimentierte Gerst für die Forschung, führte Wartungsarbeiten im Raumanzug durch und teilte seinen Alltag mit den Menschen auf der Erde. Jetzt hat ihn die Schwerkraft wieder. Hermann Krause über eine Landung in der kasachischen Steppe.
Es war eine Bilderbuchlandung der Soyuz-Kapsel in der Steppe von Kasachstan. Kurz nachdem das 3 Tonnen schwere Gerät, gebremst durch einen rot-weißen Fallschirm, auf dem Boden aufschlug, waren bereits die Hubschrauber vor Ort. Routinemäßig begannen die Helfer, die 3 Raumfahrer, einen Russen, einen Amerikaner und Alexander Gerst, aus der engen Kapsel zu holen. Das russische Fernsehen zeigte zuerst Maxim Surajew. Im Russischen spricht man von Kosmonauten, der in Decken gehüllt voll Begeisterung schrie: Juhu, wir sind wieder zurück auf der Erde. Wenig später gab der Russe dann sein erstes Interview. Alles ist wie geplant verlaufen, unsere Technik ist stabil wie eine tickende Uhr, nichts hat versagt. Nur das eine Seil vom Fallschirm hat sich nicht ganz geöffnet, deshalb sind wir mit der Kapsel quasi im Stehen senkrecht gelandet. Was die 3 gut überstanden. Alexander Gerst strahlt in die Kameras, keine Spur von Erschöpfung oder Ermüdung. Als er sich den Stoffhelm vom Kopf riss, wurde ihm sofort eine weiße Mütze gereicht. Versuche der Helfer, ihn wegen der beißenden Kälte mit Wolldecken zuzudecken, mochte der 38-Jährige anscheinend gar nicht. So gut fühlte er sich, dass er am liebsten zu Fuß zu den wartenden Hubschraubern gegangen wäre, was die anwesenden Ärzte aber nicht zuließen. Nach 6-monatigem Aufenthalt im All muss sich die Muskulatur erst wieder langsam an die Normalität auf der Erde gewöhnen. Wie in den letzten Monaten hat Alexander Gerst getwittert, diesmal aus dem Hubschrauber. Da hieß es: Danke an alle, ihr wart fantastisch. Dass die Zusammenarbeit unabhängig der Nationalitäten bestens funktionierte, bestätigte dann auch der russische Astronaut. Wir haben ein hervorragendes Beispiel der Kooperation zwischen Russland, Deutschland und den USA erlebt. Wir haben ein Jahr zusammen ein sehr gutes Programm erarbeitet. Wir haben Transporter empfangen, sind ins All ausgestiegen und gearbeitet. Eigentlich ist die Zeit nun gekommen, dass unsere Politiker auf der Erde bei den Kosmonauten lernen sollten. Die Wege der 3 Space-Freunde trennten sich dann. Während der Russe ins Sternstädtchen nach Moskau flog, ging es für den Amerikaner nach Houston und für Alexander Gerst über Schottland ins deutsche Raum- und Luftfahrtzentrum nach Köln. Dort wird er am Donnerstag seine erste Pressekonferenz geben und in den nächsten Monaten bei der Auswertung seiner vielen Experimente mithelfen. Die nächste Crew zur ISS wird in 14 Tagen starten, von Baikonur, dem russischen Raumfahrtzentrum in Kasachstan, aus. Dann wird wieder die Idealbesetzung bestehend aus 6 Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation sein.
Nein, Gitarre hat er nicht gespielt, aber sonst hat Alexander Gerst in den vergangenen Monaten so ziemlich alles gemacht, womit ein Astronaut auf Erden gut ankommt. Er hat in der Schwerelosigkeit getwittert und an Bord sogar ein bisschen gekickt. Als jemand, der unzähligen Sternen ein bisschen näher ist als wir hier unten, hat er sich riesig mitgefreut über den 4. Stern für die Fußballnationalmannschaft. Ist Gerst also mehr Entertainer als Wissenschaftler? Jan Friese kommentiert.
Wissenschaftler, Techniker, Sportler, Handwerker – all das gehört zum Beruf des Astronauten. Aber Unterhalter und Entertainer? Während der Fußball-Weltmeisterschaft schwebte Alexander Gerst im WM-Trikot durch die Raumstation und kickte in der Schwerelosigkeit um sich selber drehend einen kleinen Fußball hin und her. Weit mehr als 36.000 Menschen sahen es sich auf YouTube an. Geschüttelt, nicht gerührt, kommentierte Gerst eines seiner Experimente für neue Wirkstoffe gegen Bakterien bei Facebook. Tausende likten den Kommentar, zeigten, dass er gefiel. Und mehr als 182.000 Menschen verfolgten die täglichen Bilder und kurzen Nachrichten von Astro Alex bei Twitter. Für Twitter-Verhältnisse sind das ganz schön viele Fans und Follower. Alexander Gerst ließ die Menschen an seiner Arbeit und seinem Leben im All teilhaben. fast ununterbrochen. Ist das Werbung und PR für die bemannte Raumfahrt? Natürlich ist es das. Die Raumfahrtorganisationen versuchen, ja müssen für ihr Projekt ISS werben, wenn es in Zeiten Klammerkassen erhalten bleiben soll. Umgerechnet rund 2 Milliarden Euro kostet der Unterhalt der Internationalen Raumstation jährlich. Ein Betrag, den die USA, Russland und Europa gemeinsam aufbringen. Egal wie viele Experimente ein Astronaut im All macht, wenn es nur um Wissen in Zahlen, Daten und Fakten geht, finden wir einen Weg, das auch irgendwie mit automatischen Sonden wie dem Mars Rover Curiosity oder der Kometensonde Rosetta hinzubekommen. Wenn wir uns den bemannten Raumflug leisten, dann bitte schön mit Astronauten, die uns teilhaben lassen. Denn was Maschinen nicht schaffen, nicht schaffen können, ist zu zeigen, wie es sich anfühlt, im All zu sein. Dafür braucht es Menschen. Und zwar Menschen, die nicht nur einfach stoisch wissenschaftliche Checklisten Punkt für Punkt abarbeiten, sondern ab und zu auch mal einen Spaß machen oder zeigen, was sie beim Blick zurück zur Erde bewegt. Alexander Gerst hat das getan. Er hat seine Perspektive aus dem All geteilt, mit Hunderten von Fotos und Kommentaren. Sie zeigen eine Erde mit wunderschönen und mit grausamen Facetten. Faszinierende Landschaften auf der einen, Krieg und Umweltzerstörung auf der anderen Seite. Schon seit Jahren kennen wir ähnliche Bilder aus dem All. Umwelt- und Erdbeobachtungssatelliten, Maschinen haben sie uns geschickt. Die Wirkung aber, wenn ein Mensch so ein Foto macht und es über Medien und soziale Netzwerke mit der Welt teilt, die ist eine andere. Für solche gemeinsamen Perspektiven braucht es Astronauten, Menschen, die auch unterhalten können.
Jan Friese kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Beim Bundesnachrichtendienst hat man offenbar ähnliche Sorgen wie in fast jeder Firma. Die Software veraltet schnell und auch das Wissen der Fachkräfte am Computer. Deshalb sollen jetzt neue Programme her und das Personal braucht Training. So weit, so gut, so normal. Wäre da nicht das eine oder andere Detail, das den geheimdienstlichen Vorgang interessant macht für die Öffentlichkeit? Aus Berlin, Volker Schaffranke.
Eines ist seit längerem völlig klar. Der Bundesnachrichtendienst muss sich technisch neu aufstellen. Software-Schwachstellen auch in Regierungsnetzen haben zugenommen und es fehlt ein ausreichender Schutz. Für die technische Aufrüstung unter dem Titel Strategische Initiative Technik werden bis 2020 rund 300 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, zentrales Element dieser neuen strategischen Initiative sei der Aufbau eines Frühwarnsystems gegen Cyberangriffe.
Dass Deutschland zum ersten Mal in die Lage versetzen wird, Angriffe auf die deutsche IT-Infrastruktur zu erkennen, bevor diese Angriffe wirksam werden und bevor diese Angriffe Schaden anrichten können.
Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung steckt hinter dem millionenschweren Investitionsprogramm aber auch ein Detail, das sowohl die Opposition als auch Datenschützer auf die Barrikaden bringt. Der BND will unbekannte Sicherheitslücken in Software kaufen. Offenbar will er diese Schwachstellen für gezielte Spähattacken nutzen, auch um so Regierungsnetze besser schützen zu können. Diese Sicherheitslücken finden sich zum Beispiel in Verschlüsselungsprogrammen bei Banken, Online-Netzwerken oder Shoppingportalen. Für diese Sicherheitslücken gibt es allerdings bereits einen unkontrollierten Markt. Hacker spüren diese Lücken auf, bieten sie gegen gutes Geld an, statt die betroffenen Firmen zu informieren. Sollte sich nun der BND auf diesem Feld bewegen, bestünde die Gefahr, dass die Händler, die den deutschen Auslandsnachrichtendienst beliefern, ihre Kenntnisse auch an Kriminelle weitergeben, kritisiert der Chaos Computer Club. Für Grünen-Parteichef Cem Özdemir ist völlig klar, der Bundesnachrichtendienst dürfe sich nicht als Hehler betätigen.
Kopfschütteln reicht da meines Erachtens nicht mehr aus, sondern hier haben wir es mit seltsamem rechtsstaatlichen Verständnis zu tun.
Und auch der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Matthias Höhn, lehnt das Vorgehen des BND ab.
Ich habe nicht den Eindruck, nach allem, was wir in den letzten Jahren so erfahren haben, dass es den Nachrichtendiensten mangelt an Aufklärungsmöglichkeiten. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, sie haben zu viel davon.
Am Mittwoch will das zuständige Vertrauensgremium des Bundestages über die verschiedenen BND-Vorhaben und deren Finanzierung entscheiden.
Wer mobil surft oder telefoniert, wer eine App lädt oder einen Streamingdienst nutzt, hinterlässt Spuren. Die Spuren werden gespeichert, mehr oder minder lang. Und wie Spuren in der analogen Welt, sind auch die im digitalen Raum interessant, etwa für Behörden. Nur kommt nicht jede Ermittlungsbehörde ohne weiteres heran an diese dicken Datenpakete. Das ist auch ganz gut so, sollte man meinen. Und das meint jedenfalls der Anbieter Vodafone, der jetzt gegen die Bundesnetzagentur klagte. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat ein Urteil gefällt.
Die Daten von Internetnutzern müssen nicht mehr an die Bundesnetzagentur weitergegeben werden. Mit diesem Urteil gaben die Richter einer Klage des Internetanbieters Vodafone recht. In dem Urteil heißt es, die Bundesnetzagentur darf von Telekommunikationsunternehmen nicht mehr verlangen, dass ihr der Nutzername zu einer bestimmten IP-Adresse genannt wird. Bei dem verhandelten Fall ging es um Ermittlungen im Bereich Kinderpornografie. Der Vorsitzende Richter Ulrich Lau betonte in der Verhandlung, im Telekommunikationsgesetz stehe keine Verpflichtung, die Daten an die Bundesnetzagentur weiterzugeben.
Für Vodafone bedeutet das, dass sie den Fachbehörden, Staatsanwaltschaften, Polizei und so weiter auf deren Auskunftsersuchen die IP-Adressen, die während einer laufenden Internetnutzung gewonnen worden sind, mit den Bestandsdaten verbinden muss, also insbesondere Kundennamen und so weiter. Aber die Bundesnetzagentur hat kein eigenes Auskunftsrecht mehr.
Bei der Firma Vodafone gibt es die Besonderheit, dass ein Internetzugang nicht eine feststehende IP-Adresse hat. Also das Kennzeichen eines Internetcomputers wird jedes Mal neu vergeben, wenn der Kunde sich ins weltweite Datennetz einloggt. Andere Telekommunikationsunternehmen speichern diese Daten ihrer Internetnutzer einige Tage lang. Doch die Firma Vodafone erklärte, ihre flüchtigen IP-Adressen würden nicht gespeichert. Deshalb wäre es ein riesiger Aufwand, die IP-Adresse direkt während der Internetnutzung dem Namen des Computernutzers zuzuordnen. Doch die Behörde pochte vor Gericht auf ihrem Recht, diese Daten zu bekommen. Guido Gesterkamp von der Bundesnetzagentur betonte, Vodafone könne diese Daten durchaus bereitstellen.
Es wird ja praktiziert, in vielen Fällen, insbesondere bei Suizidankündigungen, hilft Vodafone dabei, einen Anschlussinhaber rechtzeitig noch zu finden, wenn es eben geht. Deshalb glaube ich, der Aufwand ist vertretbar angesichts der wichtigen Rechtsgüter, die da auch häufig auf dem Spiel stehen.
Aber das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat dem jetzt einen deutlichen Riegel vorgeschoben und der Bundesnetzagentur klare Grenzen gesetzt. Dabei spielt auch eine Rolle, dass das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren bereits die Vorratsdatenspeicherung verboten hatte, sagt Ulrich Lau, Richter am Oberverwaltungsgericht in Münster.
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung ist dann eine Gesetzesänderung erfolgt. Mit Wirkung vom 1.7.2013 haben wir, so ist jedenfalls die Auffassung des Oberverwaltungsgerichts, haben jetzt nur noch die Fachbehörden, Staatsanwaltschaften, Landeskriminalämter und so weiter, die Befugnis von den Telekommunikationsunternehmen, solche Daten zu erfragen.
Vom Oberverwaltungsgericht Münster wurde heute auch deutlich, an vielen Stellen im Gesetz fehlen immer noch ganz klare Regelungen, wann genau Internetanbieter welche Daten rausgeben müssen und welche nicht. Klar ist nur, eine Verpflichtung, Internetdaten zu speichern, gibt es nicht. Manche Unternehmen tun das trotzdem, zum Beispiel für ihre Abrechnungen.
Detlef Proges berichtete aus Münster. Wie gesund ist Deutschland oder genauer gesagt, wie fit sind die Deutschen? Das will eine groß angelegte Gesundheitsstudie herausfinden, die jetzt in Essen gestartet wurde. Im gesamten Bundesgebiet wird die Einwohnerzahl einer kleinen Großstadt, also 200.000 Menschen, medizinisch durchgecheckt und das ganze 20 Jahre lang. Warum und wozu? Das erklärt Stefanie Grimme.
Warum wird der eine krank und der andere bleibt gesund? Welchen Einfluss haben genetische Faktoren, Umwelteinflüsse oder aber die Arbeitswelt auf die Gesundheit des Einzelnen? Das sind die zentralen Fragestellungen der größten Gesundheitsstudie, die es jemals in Deutschland gab. Insgesamt werden 200.000 Teilnehmer aus ganz Deutschland in der sogenannten nationalen Kohorte umfassend untersucht. Warum es so viele sein müssen, wird der Vorstandsvorsitzende des Vereins Nationale Kohorte, Karl-Heinz Jöckel, immer wieder gefragt.
Der Witz bei der Größe der Probandenzahl liegt darin, dass wir uns nicht nur um einzelne Faktoren kümmern, sondern um eine Vielzahl von Faktoren. Und das ist mithilfe mathematisch-statistischer Verfahren errechnet worden, wie groß muss eine Kohorte sein, um mit einer hinreichenden Präzision solche Aussagen treffen zu können.
Die Teilnahme ist freiwillig. Man kann sich aber nicht einfach anmelden. Die Teilnehmer werden aus den Daten der Einwohnermeldeämter nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und angeschrieben. Bundesforschungsministerin Johanna Wanka appelliert daran, teilzunehmen.
Ich hoffe, dass sich viele Menschen bereit erklären, weil sie wissen, es geht um unsere Gesundheit, es geht um die unserer Enkel und unserer Kinder, aber eben auch, weil sie bei diesen Untersuchungen auch etwas über sich erfahren. Das heißt, es ist auch ein Mehrgewinn, ein sofortiger für jeden Einzelnen, der an dieser Studie sich beteiligt.
Solch eine umfassende Untersuchung sei nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für einen selbst eine einmalige Chance. Dabei werden zum Beispiel die Lungenfunktion oder die Feinmotorik getestet. Zudem werden EKGs gemacht, Riechtests der Augen und Blutdruck gemessen und vieles mehr. Etwa 3 Stunden dauern die Untersuchungen. Nach ein paar Jahren werden sie dann noch einmal wiederholt. Außerdem müssen regelmäßig Fragen zu Lebensumständen beantwortet werden. Wie ist die Familiensituation? Wie geht's im Beruf? Solche Faktoren können schließlich Auslöser für die Krankheiten sein, die erforscht werden sollen, erklärt Karl-Heinz Jirkel.
Das Ziel der Studie ist es, unser Wissen über die großen Volkskrankheiten, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und weitere besser zu erkennen. Und das wollen wir tun, damit wir bessere Möglichkeiten haben zur Prävention, zur Früherkennung, bessere Möglichkeiten der Diagnostik und auch letztlich dann der Therapie.
Die Studie ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 14 Bundesländern und der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Für die nächsten 10 Jahre stehen dafür 210 Millionen Euro zur Verfügung. So viel Zeit werden die Massenuntersuchungen mindestens auch in Anspruch nehmen. Erste Ergebnisse wird es aber mit Sicherheit auch vorher schon geben.
Seitdem im Frühjahr 200 Schülerinnen in Nigeria spurlos verschwunden sind, hat sich der Name der mutmaßlich dahinter steckenden Terrorgruppe weltweit herumgesprochen, Boko Haram. Heute sind wiederum Kinder in Nordnigeria Opfer eines Anschlags geworden. 47 sind gestorben, mindestens 79 wurden schwer verletzt. Und allem Anschein nach wurde die Tat von Boko Haram verübt. Alexander Göbel berichtet.
Anwohner der Schule in Potiskum vermuten, es könne sich bei dem jüngsten Anschlag um einen Racheakt handeln. Denn vergangenen Freitag soll das nigerianische Militär im Bundesstaat Yobe mehr als 40 mutmaßliche Boko Haram-Mitglieder festgenommen, erschossen und anschließend enthauptet haben. Kritiker werfen dem Militär vor, selbst gegen die Menschenrechte zu verstoßen und damit den Konflikt weiter anzuheizen. Eltern der getöteten Schüler von Potiskum warfen heute Steine auf die Soldaten, die das Gelände absicherten. Wir arbeiten rund um die Uhr, damit diese Region wieder sicher wird, beschwichtigt Polizeisprecher Ojukwu nach dem heutigen Anschlag. Und man mache Fortschritte. Mitte Oktober hatte die nigerianische Regierung noch verkündet, sie habe einen Waffenstillstand ausgehandelt. Auch könnten die über 200 entführten Schülerinnen aus Chibok freikommen, die seit vielen Monaten in der Gewalt der Terroristen sind. Boko Haram hat inzwischen jedoch über Internetvideos bekräftigt, einen solchen Waffenstillstand gebe es nicht. Die Mädchen seien zum großen Teil mit Kämpfern zwangsverheiratet worden, viele seien schwanger und der Kampf gegen den Staat gehe unvermindert weiter.
Schon häufiger wurde der Anführer der Terrormiliz IS für tot erklärt oder zumindest für verletzt. Und immer wieder tauchte er dann auf, zumindest auf Videos, unverletzt und kampfeswillig. Am Wochenende hieß es wieder einmal, Abu Bakr al-Baghdadi sei im Irak einem amerikanischen Luftangriff zum Opfer gefallen. Und während US-Präsident Obama eine so wörtlich neue Phase im Kampf gegen den IS einläutet, erklärten Obamas Aufklärer, ob der IS-Führer verletzt oder gar tot sei, wisse man nicht. Der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Syrien hat unterdessen seine Reise durch die Region fortgesetzt. Sabine Brütting sortiert die komplizierte Quellenlage.
Es wäre sicher noch verfrüht, von Bewegung im syrischen Bürgerkrieg zu sprechen. Immerhin hat sich Syriens Präsident Bashar al-Assad heute dazu bereit erklärt, den Aktionsplan des UN-Sondergesandten Staffan de Mistura für Syrien prüfen zu wollen. Er hatte vorgeschlagen, sogenannte Freeze Zones in Syrien einzurichten, also Zonen, in denen die Kämpfe eingefroren werden. Dort könnte dann die notleidende Bevölkerung mit Hilfsgütern versorgt werden und dadurch ein Grundstein für weitere Waffenstillstandsverhandlungen gelegt werden. De Mistura sagte, die Freeze Zones könnten eine Möglichkeit sein, auch den IS-Terror in Syrien zu stoppen. Die Idee ist, den Schrecken und Horror, den IS überall in Syrien und in der Region verbreitet, zum Anlass zu nehmen, endlich Maßnahmen zu ergreifen, die diesen Terror stoppen. Als eine erste solche Freeze Zone hat Demistura die nordsyrische Stadt Aleppo vorgeschlagen. Nicht ohne Grund, denn Aleppo gilt im syrischen Bürgerkrieg als hochsymbolischer Ort. Hier verschanzen sich seit Anfang des Bürgerkrieges die Rebellen der Freien Syrischen Armee und halten seitdem die Stadt. Allerdings ist die Stadt nun von 2 Seiten unter Druck. Durch die Angriffe des Regimes, bei denen immer wieder Fassbomben über der Stadt abgeworfen werden, und durch die Terrororganisation Islamischer Staat, die Stadt von 2 Seiten belagert. Genau deshalb will die Mistura hier die Einrichtung einer Free Zone vorantreiben.
Aleppo
ist in einer besonders tragischen Situation. Die Stadt steht unter andauerndem Druck, sowohl von der syrischen Regierung als auch vom Islamischen Staat. Aleppo hat symbolischen Wert und wir hoffen, dass es ein Symbol dafür werden kann, dass sich die Lage irgendwo in Syrien verbessert, auch wenn viele denken, dass die oberste Priorität die Bekämpfung des Terrors ist. Das syrische Regime geht nicht nur gegen die Rebellen der Freien Syrischen Armee in Aleppo vor, sondern inzwischen auch gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat. Nördlich von Aleppo sollen durch den Abwurf einer Fassbombe am Sonntag 21 Menschen ums Leben gekommen sein. Derweil gibt es Gerüchte um den Anführer des IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Er soll bei einem Raketenangriff nahe der irakischen Stadt Mosul am vergangenen Freitag mindestens schwer verletzt worden sein. Das bestätigten das irakische Innenministerium und das Verteidigungsministerium. Heute Mittag tauchte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter die Nachricht auf, die irakische Regierung bestätige den Tod des IS-Anführers. Ob der Account allerdings tatsächlich dem irakischen Außenminister gehört, wie er vorgibt, ist nicht zu überprüfen. Die britische Tageszeitung Daily Mail geht davon aus, dass die Gerüchte um al-Baghdadis Tod möglicherweise bewusst gestreut wurden, um den Westen an der Nase herumzuführen. Selbst wenn al-Baghdadi, auf dessen Kopf das FBI 10 Millionen Dollar ausgesetzt hat, bei dem Angriff am Freitag tödlich getroffen worden sein sollte, hieße das nicht, dass sich der IS auflöse, sagte Nick Houghton, Generalstabschef der britischen Armee, gestern bei der BBC.
They will regenerate leadership.
Ihre Führung wird sich erholen. Solange wir keine politische Strategie haben, hat der IS das Potenzial, sich immer wieder zu regenerieren. Das heißt, dass sich auch die Führung immer wieder erneuern wird. Gerüchte um schwere Verletzungen oder den Tod al-Baghdadis hatte es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gegeben. Keine dieser Meldungen hat sich bislang als wahr erwiesen.
Sabrina Brütting berichtete. China und Südkorea haben ein Handelsabkommen geschlossen, heute beim APEC-Gipfel in Peking. Auch mit dem Nachbarn Japan ist eine wirtschaftliche Annäherung Chinas offenbar gewünscht. Gast beim Gipfel ist übrigens auch der amerikanische Präsident. Dass Barack Obama sein Augenmerk gern in den pazifischen Raum richtet, ist nicht neu. Dass er das Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft aber auch für ein paar andere Gespräche nutzt, überraschte dann doch. Noch einmal Hermann Krause.
7 bis 8 Minuten dauerte das Gespräch zwischen Wladimir Putin und Barack Obama. Die beiden trafen sich am Rande des APEC-Gipfels in Peking. Dies war nach mehrmonatiger Pause das erste Mal, dass der russische und der amerikanische Präsident wieder miteinander sprachen. Die russischen Nachrichtenagenturen berichten, Obama sei auf Putin zugegangen, als er diesen bei dem üblichen Fototermin entdeckte. In einem Nebenzimmer habe man sich dann unterhalten. Über den Inhalt des Gespräches wurde vorerst nichts bekannt. Der amerikanische Präsident hat mehrfach öffentlich das Verhalten Russlands in der Ostukraine als Aggression gebrandmarkt. In Moskau hingegen macht man für die gesamte Entwicklung die USA mitverantwortlich. Besonders die von der Obama-Administration verhängten Wirtschaftssanktionen gelten als schmerzhaft. Den russischen Banken und Großunternehmen wird der Zugang zum internationalen Kapitalmarkt erschwert. Auf dem APEC-Gipfel hatte Putin vor chinesischen Gesprächspartnern für Investitionen in Russland geworben. Gleichzeitig verteidigte er die Haltung Russlands im Ukraine-Konflikt. Die Bürgerwehren, so werden in Russland die Separatisten genannt, würden sich nur verteidigen und den vereinbarten Friedensplan einhalten. Auf dem G20-Gipfel im australischen Brisbane werden Putin und Obama am nächsten Wochenende wieder aufeinandertreffen.
Äpfel sind so billig wie nie. Auch die Milch im Kühlregal kostet ein paar Cent weniger. Wer genau rechnen muss beim Einkauf, der freut sich drüber. Doch die Landwirte stöhnen, denn bei ihnen kommt immer weniger an und die Produktion an sich wird ja nicht billiger. Eine Ursache der Niedrigpreise ist das Russland-Embargo der EU. Mit seinen Auswirkungen haben sich heute einmal mehr die europäischen Landwirtschaftsminister befasst. Die Bauern sollen entschädigt werden. Wie? Fasst Karin Bentsch zusammen.
Woher kommt das Geld, das die europäischen Bauern bekommen sollen, die von den russischen Agrarsanktionen betroffen sind? Aus dem EU-Haushalt, wie es die europäischen Landwirtschaftsminister fordern, oder aus einer Krisenreserve, wie es die alte Kommission vorgeschlagen hatte? Die Krisenreserve füllen allerdings die Landwirte. Sie würden also Geld herausbekommen, das sie vorher selbst eingezahlt haben.
Es kann nicht sein, dass die Landwirtschaft sich wie Münchhausen selbst aus dem Sumpf ziehen sollte, wenn sie in solch einen gerät, in dem die Gelder, die sie dann später bekommt, vorher bei ihr eingezahlt
eingesammelt werden oder die Gelder, die bei ihr eingesammelt werden, später über andere Wege zu anderen Zwecken verwendet werden.
Sagt Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt von der CSU. 21 Mitgliedsländer haben sich dafür ausgesprochen, das Geld der Krisenreserve nicht anzutasten. Und die Entschädigungen? Es geht um rund 344 Millionen Euro, stattdessen aus dem EU-Haushalt zu zahlen. Dafür stimmt auch Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt.
Es geht darum, dass die Gelder, die aus der Landwirtschaft in den europäischen Haushalt kommen, auch für die Landwirtschaft verwendbar bleiben.
Die Frage, woher das Geld kommt, könnte am Freitag beantwortet werden. Dann geht es bei den europäischen Finanzministern um den EU-Haushalt für das nächste Jahr. Am Ende muss auch das Parlament zustimmen. Ein Kompromiss wäre denkbar. Das Geld, das als sogenannte Superabgabe eingenommen wird, könnte für die Entschädigung der betroffenen Bauern genutzt werden. Diese Strafe müssen Landwirte zahlen, die mehr Milch produzieren, als die Quote ihnen erlaubt. Noch bis zum kommenden Frühjahr gibt es in Europa eine Milchquote. Betroffen vom russischen Importstopp sind vor allem osteuropäische Bauern, die traditionell vor allem viel Obst und Gemüse nach Russland verkaufen. Deutschland dagegen spürt kaum Auswirkungen. Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt warnt vor Panikmache.
Insgesamt ist der Krise nicht überall gleich Krise. Wir leben in einem Jahr, das nach einer guten Ernte sehr, sehr viele Produkte hat und das auch in der Milcherzeugung stark nach oben gegangen ist. Deswegen ist mitnichten alles mit Herrn Putin zu erklären.
Darüber hinaus werden die europäischen Landwirtschaftsminister über die neue Fangquote für Tiefseefische entscheiden. Sie soll ab Januar für die nächsten 2 Jahre gelten und überfischte Arten schützen. Die Fangquote wird vor allem Frankreich, Spanien und Portugal betreffen. Vor allem im Mittelmeer und im Atlantik werden Fische aus großer Wassertiefe gefischt.
4 von 5 Katalanen wollen nicht mehr zu Spanien gehören. Das ist ein eindeutiges Votum. So sieht es zumindest auf den ersten Blick aus, bei 80% Zustimmung für ein unabhängiges Katalonien. Doch ihre Stimme abgegeben hat bei der gestrigen Volksbefragung nur gut 1/3 der Wahlberechtigten. Wollen deshalb eigentlich nur ganz wenige weg vom Mutterland? Sicher ist, Katalonien ist wirtschaftsstark und seine Einwohner entsprechend selbstbewusst. Anders aber als bei der Umfrage in Schottland vor ein paar Wochen, muss das katalanische Votum keinerlei Konsequenzen haben. Einfach ignorieren aber kann die Zentralregierung es in Madrid nur auch wieder nicht, wie Daniel Sulzmann berichtet.
Am Ende sind es nach Angaben der katalanischen Regierung mehr als 2,3 Millionen Menschen gewesen, die über die Unabhängigkeit der Region abgestimmt haben. Friedlich, fast wie bei einem Volksfest. Viele wollten abstimmen, das war in den improvisierten Wahllokalen in den Schulen in Barcelona zu spüren. Rund 80% derer, die den Zettel mit den Fragen "Möchten Sie, dass Katalonien ein eigener Staat wird?" und "Möchten Sie, dass dieser Staat unabhängig ist?" ausgefüllt hatten, haben mit Ja gestimmt. Über 1,8 Millionen Menschen. Aber die meisten der stimmberechtigten Katalanen gingen nicht zu der Abstimmung. Ihre Stimme hätten über 5 Millionen Menschen abgeben können. Trotzdem ist in Spanien sofort eine Debatte darüber entbrannt, wie man mit dem Ergebnis umgehen soll. Die konservative Regierung in Madrid weicht auch am Tag danach keinen Zentimeter von ihrem Kurs ab. Die Abstimmung sei illegal, unnütz und wertlos, hieß es gleich. Der sozialistische Oppositionsführer Pedro Sánchez brachte wieder einmal Verfassungsänderungen ins Spiel, ohne konkret zu werden. Sieger dieser Volksbefragung, improvisiert mit Urnen aus Pappe und organisiert von 40.000 Freiwilligen, ist wohl der katalanische Regierungschef Artur Mas, der gezeigt hat, wie viele Menschen in Katalonien friedlich zu mobilisieren sind, wenn es um die Unabhängigkeit geht, auch wenn die Stimme nur symbolischen Charakter hat. Mas hat heute dem spanischen Regierungschef Rajoy nochmals Gespräche angeboten, aber gestärkt vom Abstimmungsergebnis hat er auch wieder mal ein rechtlich bindendes Referendum vorgeschlagen. Doch die Regierung in Madrid ist weit entfernt, sich damit beschäftigen zu wollen oder Gespräche aufzunehmen. Die spanischen Kommentatoren in den Zeitungen fordern aber genau das. Und wahrscheinlich hat es tatsächlich der Trainer des FC Bayern München, Pep Guardiola, am präzisesten auf den Punkt gebracht. Als der Katalane und Unabhängigkeitsbefürworter seine Stimme abgab, sagte er, wenn so viele Leute etwas wollen, dann kann man das durch Gesetze nicht verhindern. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich die streitenden Parteien an einen Tisch setzen.
Soweit das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nachzuhören wie immer unter wdr.de oder ndr.de/info. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Imke Markgraf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.